LoRa International, die eine Welt aus vielen Perspektiven.
Herzlich willkommen bei LoRa München, zu hören Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem hören Sie LoRa München 24 Stunden im Internet-Livestream unter www.lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International. Diesmal wieder mit der internationalen Menschenrechtsorganisation FIRN, dem Food First Information and Action Network. Have you ever had a bottle of food? Come on, you welcome to journal mood. Have you ever had a bottle of FIRN action? It's based on a network connection. This ride does include lemon seeds. We go for few basic needs.
Welternährung – mit Menschenrechten in kleinen Schritten zu erfolgen. Eine Sendung der FIRN-Gruppe München. Have you ever had a bottle of food? Come on, you welcome to journal mood. Have you ever had a bottle of FIRN action? It's based on a network connection. This ride does include lemon seeds. With to go for few basic needs.
Jedes Jahr am 16. Oktober findet der Welternährungstag statt, auch Welthungertag genannt. Er soll darauf aufmerksam machen, dass immer noch zu viele Menschen auf der Welt an Hunger leiden. Der Welternährungstag wurde im Jahr 1979 eingeführt und erinnert daran, dass am 16. Oktober 1945 die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen gegründet wurde. Seit 1981 steht der Welternährungstag jedes Jahr unter einem anderen Motto. Das Thema für 2024 lautet: Wasser ist Leben, Wasser ist Nahrung. Dadurch wird die entscheidende Rolle des Wassers für das Leben auf der Erde und als Grundlage für unsere Nahrung hervorgehoben.
Laut Welternährungsorganisation FAO leiden heute weltweit rund 733 Millionen Menschen und damit jeder 11. Mensch auf der Welt an chronischem Hunger. Über 2 Milliarden Menschen befinden sich in mittlerer bis schwerer Ernährungsunsicherheit. Das heißt, diese Menschen haben keinen regelmäßigen Zugang zu ausreichend Nahrung oder müssen zeitweise über einen Tag oder länger gänzlich ohne Nahrungsmittel auskommen. Das sind fast 30% der Weltbevölkerung und rund 776 Millionen Menschen mehr als noch vor 10 Jahren.
Damit sind wir weit entfernt vom Ziel kein Hunger, das in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung formuliert ist und wonach Hunger und alle Formen von Unterernährung auf der Welt beendet werden sollen. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen sowie eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. Das haben im Jahr 2015 alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in ihr gemeinsames Konzept der nachhaltigen Entwicklungsziele aufgenommen, als Ziel Nummer 2.
Auch wenn angesichts der aktuellen Krisen und Notstände die Verwirklichung dieses Ziels weiter in die Ferne zu rücken scheint. Nichtregierungsorganisationen wie FIRN tragen mit ihrem auf den Menschenrechten basierten Ansatz dazu bei, dass auch Fortschritte bei der Umsetzung des Rechts auf Nahrung zu verzeichnen sind. Denn das Menschenrecht auf Nahrung ist ein entscheidendes Instrument für eine Welt ohne Hunger.
Wichtig in der Arbeit von FIRN ist auch, dass die Stimmen derjenigen, die am stärksten von Hunger betroffen sind, im Zentrum aller Lösungsansätze stehen. Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, Fischerinnen und Fischer, Indigene und andere benachteiligte Gruppen sollen ihre Anliegen direkt an die politischen Entscheidungstragenden richten können.
Hunger ist nicht nur ein Problem des sogenannten globalen Südens. So hat auch erst kürzlich, am 3. Oktober 2024, der Europarat eine Resolution zum Recht auf Nahrung verabschiedet, ohne Gegenstimmen. Darin benennt er, neben den Auswirkungen des Klimawandels sowie des Kriegs in der Ukraine, das Fortbestehen von Ungleichheiten als zentrale Ursache für Mangelernährung und Hunger in Europa.
Die Resolution basiert auf einem Bericht des Ausschusses für soziale Angelegenheiten, Gesundheit und nachhaltige Entwicklung des Europarates. In diesem Bericht wird hervorgehoben, dass die Zivilgesellschaft einen hervorragenden Beitrag geleistet hat, dass bei der Ausarbeitung des Rechtsrahmens für nachhaltige Lebensmittelsysteme das Menschenrecht auf Nahrung im Fokus steht. Im Bericht wird auch die Studie von FIAN International vom Oktober 2023 zitiert, die den Titel trägt: Das Recht auf Nahrung für einen gerechten Übergang zu nachhaltigen Lebensmittelsystemen.
Der Europarat empfiehlt nun in dieser Resolution den Mitgliedstaaten, die Rechte auf Nahrung und Wasser in ihre nationalen Verfassungen aufzunehmen und Programme zu verabschieden, um diese Rechte schrittweise zu verwirklichen. Die Staaten sollen sich dabei auf den bestehenden internationalen Rechtsrahmen zum Recht auf Nahrung, wie zum Beispiel die UN-Leitlinien, stützen.
Im November 2024 wird der 20. Jahrestag der Verabschiedung eben dieser Leitlinien der Vereinten Nationen zum Recht auf Nahrung begangen. Dieses internationale Instrument spielt eine grundlegende Rolle dabei, menschenrechtsbasierte Richtlinien für die Ernährungspolitik zu beschreiben und den Staaten eine konkrete Orientierung zur Umsetzung ihrer Verpflichtungen zu geben.
In der neuen Ausgabe des FIAN-Mitgliedermagazins Food First werden die UN-Leitlinien zum Recht auf Nahrung aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Einige Artikel sind auch online auf der Webseite von FIAN Deutschland unter www.fian.de zu finden.
Im ersten Teil unserer heutigen Sendung möchten wir Ihnen anhand einiger Beispiele aus Nepal und Sambia zeigen, dass der Einsatz für das Recht auf Nahrung zu konkreten Erfolgen führen kann. Das daran anschließende Beispiel aus Indonesien macht deutlich, wie internationale Finanzverflechtungen ein entscheidender Hebel sein können, um auf die Lage der Betroffenen vor Ort Einfluss zu nehmen. Auch wenn in dem dargestellten Fall ein greifbarer Erfolg noch nicht gesichert ist.
Im Jahr 2015 wurde das Recht auf Nahrung in die neue Verfassung von Nepal aufgenommen. Dieser Erfolg war auf das Engagement der Zivilgesellschaft unter der Leitung von FIAN Nepal zurückzuführen. Auch auf lokaler und regionaler Ebene ist FIAN in dem südasiatischen Land sehr aktiv. In vielen Fällen konnten ländliche Gemeinden unterstützt, Landtitel erstritten und das Recht auf Wasser gesichert werden. Hier drei Erfolge, die durch die Arbeit von FIAN in Nepal erzielt wurden.
Nach einer Verschiebung der Grenze zwischen Nepal und Indien verloren 26 Familien ihr Land ohne Ersatz und Entschädigung und damit jede Möglichkeit der Nahrungsproduktion. Die Haupterwerbsquelle der meisten Familien in der betroffenen Region war der Getreide- und Gemüseanbau sowie die Viehzucht. Obwohl die Familien ihren Landbesitz anhand offizieller Dokumente nachweisen konnten, besaßen sie keinen Zugang mehr zu ihren Feldern. Dies hatte zur Folge, dass viele ihren Lebensunterhalt nun als Tagelöhner oder Saisonarbeiter in Indien verdienen mussten.
FIAN erreichte, dass das Thema bei der Bezirksregierung sowie mit Mitgliedern des Provinz- und des Bundesparlaments diskutiert wurden. Es folgten zahlreiche Dialoge vor Ort, Pressearbeit, gemeinsame Forderungsschreiben sowie Gespräche mit den Grenzschutzkräften zwischen Nepal und Indien. Schließlich wurde den Bäuerinnen und Bauern die Nutzung ihres Landes jenseits der neuen Grenze für den Ackerbau wieder gestattet. Die Betroffenen konnten unmittelbar damit beginnen, ihr Land zu bestellen. Hierfür erhielten die 113 Familien offiziell Landnutzungsrechte, was essentiell ist für die Gewährleistung ihrer Ernährungssouveränität.
In einem anderen Fall ging es darum, dass ein Vertrag zwischen Nepal und Indien die gemeinsame Nutzung des Mahakali-Flusses regeln sollte. Durch mangelhafte Umsetzung dieses Vertrages und daraus resultierende Überschwemmungen und Trockenperioden wegen unregelmäßiger Verteilung des Wassers verloren etwa 1200 Familien ihre Anbauflächen.
In Rücksprache mit den Gemeinden unterstützt die FIRN die Bildung einer Interessensvertretung der Betroffenen. Zudem half FIRN den Gemeinden bei der Einreichung von Memoranden, bei Lobbytreffen, Dialogveranstaltungen und Pressekonferenzen. Dadurch konnten bedeutende Fortschritte erzielt werden. Die für die Bewässerung zuständige Behörde stellte umgerechnet 64.000 Euro für die Sanierung von Kanälen und Pumpen bereit. Die Familien erhielten wieder eine regelmäßige Bewässerung und konnten unfruchtbar gewordenes Land wieder bewirtschaften, was wiederum zu einer Steigerung der Reisproduktion führte.
Darüber hinaus hat die lokale Regierung ein Verfahren zur Ausstellung von Landtiteln für 97 landlose Bauern eingeleitet. Dies ermöglicht ihnen Zugang zu subventionierten Agrarkrediten und anderen staatlichen Hilfen, wodurch ihre Ernährungssicherheit und Lebensgrundlagen langfristig verbessert werden konnten. Durch die Intervention von FIRN wurden die Rechte der Bauern auf Nahrung und Wasser nachhaltig gestärkt.
In einem dritten Fall im Distrikt Dai Lek ging es um 56 Familien vom Stamm der Badi, die ihr Land zwar seit mehr als 20 Jahren bewohnten, jedoch ohne schriftliche Dokumente. Damit galten sie offiziell als landlos und lebten in ständiger Angst, vertrieben zu werden. Zudem hatten sie keinen Anspruch auf staatliche Unterstützung, da diese wiederum an einen Landbesitznachweis gekoppelt ist. Dazu zählen sichere Unterkünfte, subventionierte Darlehen, Existenzsicherungsprogramme oder Elektrizität. Durch die Arbeit von FIRN konnte die Zertifizierung ihres Landes erwirkt werden.
Der Fall zeigt, dass die Rechte auf Land und Wohnraum direkt mit dem Recht auf Nahrung verknüpft sind. Ohne Landbesitz fehlt der Zugang zu sicherem Wohnraum, sozialer Sicherheit und einer selbstständigen Nahrungsmittelproduktion.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der FIRN-Gruppe München. Heute zum Thema Welternährung, mit Menschenrechten in kleinen Schritten zu erfolgen.
Ein weiterer Erfolg der FIRN-Arbeit ist aus Sambia zu berichten. Eine Gemeinde in der sambischen Western Province verlor ihr Land durch ein von der Afrikanischen Entwicklungsbank finanziertes Wasserprojekt. Die Gemeinde besteht aus 106 Familien mit rund 600 Personen und verfügt über Landbesitzurkunden, die nach traditionellem und staatlich anerkanntem Recht ausgestellt worden waren.
Gespräche zwischen der Firma und den Betroffenen führten zunächst zu einer Einigung über die Bereitstellung von Ersatzland sowie einer finanziellen Entschädigung. Die Betroffenen stimmten einer Umsiedlung zu. Tatsächlich erfolgte jedoch keine Kompensation.
Dennoch fuhr die Firma fort, Bohrungen vorzunehmen und Infrastruktur zu errichten. Ohne Konsultation der Gemeinde wurden das Gelände eingezäunt und Tore installiert. Teilweise wurden dadurch auch der Schulbesuch, das Wasserholen und das Aufsuchen von Toiletten unmöglich gemacht. Einige Betroffene verloren ihren Arbeitsplatz. Häuser wurden zerstört, Sicherheitskräfte übten immer wieder Gewalt aus. Die Gemeinde verlangte wiederholt Informationen über die Entschädigung, wurde jedoch mit Schlägen und Verhaftungen bedroht. Dies führte so weit, dass zwei Gemeindevorsteher sich 2 Wochen lang im Wald verstecken mussten.
FIRN Sambia dokumentierte die Menschenrechtsverletzungen zusammen mit einer auf Landrechte spezialisierten Anwaltskanzlei, die mit der juristischen Klärung des Falls beauftragt wurde. Die Bezahlung der Anwälte wurde über eine Stiftung sichergestellt. Es konnte vor Gericht ein Vergleich erzielt werden. Die Vertriebenen erhielten Ersatzland und eine finanzielle Entschädigung. Jedem Haushalt wurde innerhalb von 2 Monaten eine Fläche in vergleichbarer Größe zuerkannt. Zusätzlich wurde eine finanzielle Kompensation für zerstörtes Eigentum und den Bau neuer Häuser festgelegt. Bis Ende November 2023 hatten alle betroffenen Haushalte eine vollständige Entschädigung und alternatives Land erhalten. Die meisten Familien sind bereits in neue Häuser umgezogen und zeigten sich mit der Einigung und der Entschädigung zufrieden.
Wladimir Cilinja, Länderkoordinator von FIAN Sambia, erläutert: Obwohl in Sambia sowohl gewohnheitsrechtliche als auch staatliche Landbesitzsysteme rechtlich anerkannt sind, werden die Inhaber traditioneller Landtitel häufig diskriminiert. Dies trägt zu Menschenrechtsverletzungen in Form von Zwangsräumungen, Landraub und Vertreibungen bei. Im aktuellen Food First Magazin, Ausgabe 3 2024, sowie auf der Website von FIAN Deutschland ist ein vollständiges Interview mit Wladimir Cilinja über aktuelle Herausforderungen für das Recht auf Nahrung in Sambia zu finden.
Auch unser nächster Fall, der offenkundig noch lange nicht abgeschlossen ist, zeigt, dass häufig über mehrere Ebenen Menschenrechtsarbeit geleistet werden muss, um Aussicht auf Erfolg zu haben. Auf der indonesischen Insel Flores regt sich seit längerer Zeit Widerstand gegen ein Geothermiekraftwerk. Erdwärme spielt eine zunehmend wichtige Rolle bei der Wärmewende, sowohl national als auch international. In München beispielsweise planen die Stadtwerke die inzwischen 7. Geothermieanlage, die zugleich die größte auf dem europäischen Festland werden soll. Mit Geothermie lässt sich Wärme aus der Tiefe holen und zum Heizen und zur Stromerzeugung verwenden. Einmal in Betrieb arbeiten Geothermiekraftwerke ohne Brennstoffkosten, CO2-frei und unabhängig von Jahres- und Tageszeiten, Windverhältnissen oder Sonnenstand.
Allerdings sind Geothermiebohrungen und die technischen Anlagen zur Energiegewinnung zunächst teuer und nicht überall möglich. Es kann auch andere Probleme im Zusammenhang mit Geothermie geben. Beispielsweise wurde ein Erdwärmeprojekt in Basel in der Schweiz gestoppt, weil dessen Betrieb möglicherweise Erdstöße ausgelöst hätte.
Negative Auswirkungen eines Geothermiekraftwerks zeigen sich auch deutlich auf der indonesischen Insel Flores. In der an den Komodo-Nationalpark angrenzenden Küstenstadt Labuan Bajo boomt seit einigen Jahren der Tourismus. Hunderttausende BesucherInnen aus aller Welt drängen sich mittlerweile jedes Jahr an dem vormals verschlafenen Fischerort. Die Siedlungen entlang der Strandpromenade mussten in jüngster Zeit Hotelanlagen und Einkaufszentren weichen. Der Strom für die dröhnenden Klimaanlagen kommt zum Teil aus Geothermiekraftwerken im Inneren der Insel. Flores liegt auf dem pazifischen Feuerring, einer geologisch äußerst aktiven Erdregion. Die Kraftwerke nutzen die Erdwärme und sollen somit saubere, erneuerbare Energie erzeugen.
Doch die Sache hat einen Haken. Für die lokalen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern und indigenen Gemeinden, auf deren Land die Kraftwerke gebaut und die Tiefenbohrungen durchgeführt werden, ergeben sich oft gravierende negative Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion, die Ernten und damit auf die Ernährungssicherheit und auch auf die Gesundheit der Menschen.
Anfang März besuchte der FIAN-Südostasien-Referent Matthias Pfeiffer gemeinsam mit dem indonesischen Umweltforum betroffene indigene Gemeinden in der Umgebung des Geothermiekraftwerks, das von der deutschen KfW-Entwicklungsbank finanziert wird und nun nochmals erweitert und vergrößert werden soll. Die indigenen Gemeinden lehnen dies entschieden ab. Ihr Widerstand gegen das Projekt wird mit Einschüchterung und Polizeigewalt beantwortet. Am Telefon ist uns nun Matthias Pfeiffer zugeschaltet. Wir haben ihn zu seiner Recherche vor Ort befragt. Ja, Matthias, du warst im März in der Region, in der das Geothermiekraftwerk seit 2012 nun in Betrieb ist und das ja jetzt ausgebaut werden soll. Wie viele Menschen sind denn da ungefähr direkt oder auch indirekt von den Auswirkungen des Kraftwerks betroffen? Und mit wem davon hast du denn gesprochen?
Ja, direkt betroffen sind ungefähr 1700 Haushalte oder 7000 Menschen. Das sind 14 Dörfer und von den 14 Dörfern sind 10 Dörfer, in denen die überwiegende Mehrheit das Projekt ablehnt. Und die Bewohner der Region sind indigene Mangarei. Ja, wir waren im März 2024 mit einer lokalen Partnerorganisation da vor Ort. Und wir haben an 4 Tagen auch 4 Dörfer besuchen können. Und dort haben wir dann am Abend immer Konsultationen mit den Dorfbewohnern gemacht. Da wurde die Glocke geringt und jeder konnte kommen. Und dann haben wir uns ja mehrere Stunden lang mit den Menschen dort unterhalten. Und da meistens die Frauen weniger zu Wort gekommen sind, haben wir dann am nächsten Morgen auch noch eine Konsultation mit einer Frauengruppe gemacht. Und am Ende der Reise haben wir auch noch mit lokalen Nichtregierungsorganisationen vor Ort, mit Anwälten und mit Journalisten gesprochen.
Okay. Jetzt ist es ja so, hier geht es ja um ein Projekt, was hierzulande so als erneuerbare Energie ja auch dann immer gesehen wird und das wird ja auch bei uns praktiziert und das wird ja eigentlich immer sehr positiv gesehen und auch gerade für ärmere Länder als wünschenswert erachtet. Warum gibt es denn jetzt gerade in diesem Fall so viel Widerstand gegen dieses Projekt?
Also grundsätzlich ist das natürlich eine gute Sache, der Ausbau von erneuerbaren Energien. Aber die Frage ist natürlich, wie die Projekte dann vor Ort umgesetzt werden und inwiefern die Rechte der lokalen Bevölkerung auch geachtet werden. Erdwärme, Geothermie ist mit Blick auf Kohlenstoffdioxidemissionen eine saubere Energiequelle, aber auf die lokale Umwelt und Umgebung hat es sehr wohl auch negative Auswirkungen. Das sind auf der einen Seite die Freisetzung von Gasen, allen voran Schwefelwasserstoff. Das ist giftig für Mensch, Pflanzen, Tiere. Das kann auch sauren Regen auslösen und darüber hinaus haben diese Kraftwerke auch einen relativ hohen Wasserverbrauch und einige Dorfbewohner haben uns berichtet, dass der Grundwasserspiegel gesunken ist und der dritte Punkt ist, dass durch die Bohrung dort auch Erdbeben und Erdrutsche ausgelöst werden und die Region ist sehr gebirgig dort und die Leute haben große Angst vor diesen Erdrutschen. Ja, da das Projekt ja schon seit 2012 das Kraftwerk in Betrieb ist, da haben die Gemeinden tatsächlich sehr viele negative Auswirkungen schon verspürt. Allen voran sind die Ernten zurückgegangen. Die Leute haben dort sehr viel Kaffee angebaut und das Einkommen und die Ernten sind jetzt eingebrochen seit den letzten 10 Jahren. Auch andere Feldfrüchte, die für den Eigenbedarf angebaut werden, sind zurückgegangen. Reis, Mais, Süßkartoffeln. Und ja, jetzt soll das Kraftwerk eben deutlich ausgeweitet werden von 10 Megawatt auf 40 Megawatt. Und da sind die Leute natürlich sehr besorgt, dass es noch weitere negative Auswirkungen gibt. Und dann ja ist auch der Punkt, wie die Behörden und der staatliche Energieversorger, der das Projekt umsetzt, quasi da vorgegangen sind bei dem Projekt jetzt. Also sie haben die indigenen Landrechte missachtet, die Mitarbeiter von diesem Energieversorger sind einfach auf das Land der Leute, haben Messungen durchgeführt, ohne vorher das anzukündigen. Und ja, und als die Gemeinden dann protestiert haben, wurde eben Militär, Polizei eingesetzt, es kam zu Polizeigewalt. Es wurden im Juni 2023 mehrere Menschen verletzt, auch Frauen. Und 19 Dorfbewohner wurden von der Polizei vorgeladen. Und jetzt im Oktober 2024 kam es wieder zu Gewalt. 3 Dorfbewohner und ein Journalist wurden da auch verhaftet, vorübergehend. Also auf die Proteste wird quasi gleich mit Gewalt reagiert.
Und diese negativen, auch ökologisch negativen Auswirkungen dieses Kraftwerks, ist das ein grundsätzliches Problem oder liegt das eher daran, dass es nicht richtig ausgeführt wird oder die Dimensionen hier einfach zu groß sind?
Ich bin jetzt kein Experte für Geothermietechnologie, aber es gibt wohl grundsätzlich schon auch Geothermiekraftwerke mit sogenannten geschlossenen Kreisläufen, bei denen keine Gase ausweichen. Ich weiß jetzt nicht, ob es an den Kosten liegt oder anderen Faktoren, aber in Indonesien wird die Technologie scheinbar nicht üblicherweise angewendet. Es gab in anderen Regionen Indonesiens auch schon mehrere Unfälle. Es gab auch schon Todesfälle durch diese Gasentweichung. Also diese Technologie scheint da üblich zu sein. Und darüber hinaus diese anderen Probleme, also der Wasserverbrauch und natürlich auch diese Bohrungen und dadurch Erdbeben und Erdrutsch, das sind Probleme, die, glaube ich, nicht so ohne weiteres umgangen werden könnten.
Ja, Stichwort Kosten. Das Ganze wird ja auch aus Deutschland mitfinanziert, mit deutscher Entwicklungsgeldern sozusagen. Und die betroffenen Gemeinden haben ja schon letztes Jahr Beschwerde bei dieser Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW eingereicht und überhaupt ständig Proteste vor Ort durchgeführt. Woran liegt denn das, dass die KfW diesen Widerstand der Gemeinden offenbar ja nicht so richtig ernst nimmt?
Ja, scheinbar, wenn Beschwerden da bei der KfW reinkommen, dann fragt die KfW bei dem Projektpartner, bei dem lokalen Projektpartner nach und fragt den Projektpartner nach Aufklärung und von dem hören sie dann quasi, dass ja die Mehrheit der Bevölkerung dem Projekt zustimmt oder dass die dass alles in Ordnung ist, sodass die Polizeigewalt nicht stattgefunden hat, aber sie überprüfen nicht selbst. Es braucht wohl leider wirklich den Druck von Nichtregierungsorganisationen, von NGOs, die danach halten, weil sonst die KfW nicht handelt. Also da scheint das Beschwerdesystem nicht gut zu funktionieren.
Und wäre da irgendwie eine sinnvolle Lösung in Aussicht? Kann man das von hier aus überhaupt beurteilen oder können das nur die Betroffenen vor Ort entscheiden? Wie könnte so eine Lösung aussehen?
Ja, aus meinen Erfahrungen und Perspektive mit den Gemeinden sind die Fronten jetzt wirklich sehr verhärtet. Es gibt eigentlich kein Vertrauen mehr. Natürlich hat diese Gewalt und Verhaftung spielt dabei eine große Rolle. Die Gemeinden lehnen das Projekt jetzt grundsätzlich ab. Sie wollen nicht, dass es ausgebaut wird. Ich weiß jetzt nicht, was die KfW oder der staatliche Energieversorger den Gemeinden anbieten könnten, damit sie ihre Meinung ändern. Ich sehe das gerade als wenig realistisch. Ich denke, die Hauptsache hier wäre, die Erkenntnisse daraus zu gewinnen, Lessons learned, wie man es besser machen kann, die Bevölkerung von Anfang an einzubeziehen, ja, die negativen Auswirkungen ernst zu nehmen, zu untersuchen und dann entsprechend Unterstützung anzubieten oder Ausgleiche zu schaffen. Also, dass bei weiteren Projekten das eben nicht so eskaliert.
Ja, und wie sind so aus Vieren Sicht weitere Planungen in dieser Hinsicht? Was soll demnächst stattfinden? Es haben ja schon Recherchereisen etc. Stattgefunden. Ich habe es ja schon erwähnt, damit jetzt die Menschenrechte vor Ort auch wieder besser beachtet werden.
Genau, nach unserem Besuch im März 2024 haben wir gemeinsam mit dem lokalen Partner nochmal eine Beschwerde bei der KfW eingereicht und im Anschluss hat die KfW dann ein unabhängiges Expertenteam beauftragt, sich nochmal das Projekt genauer anzuschauen und die sollen jetzt demnächst einen Bericht vorlegen mit auch Empfehlungen, wie man da jetzt weiter vorgehen könnte und wir warten jetzt erstmal auf diesen Bericht und die Empfehlung und dann werden wir mit den lokalen Gemeinden beraten, ob sie damit zufrieden sind oder nicht und dann, ja, wenn sie nicht zufrieden sind, dann schauen wir, wie wir weiter Druck ausüben können auf die KfW und auch aufs Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, was hinter der Finanzierung steht.
Gut, dann wünsche ich da auch natürlich weiterhin viel Erfolg und ich hoffe, dass das Ganze irgendwann zu einer halbwegs einvernehmlichen Lösung führt. Vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Dann dir Super. Noch einen schönen Abend.
Gern geschehen. So. Schönen Abend euch auch.
Hallo, hier spricht Josef Hader. Sie hören Radio LoRa 92,4. Total interessantes Radio, weil man kann von einer Stunde auf die andere nicht sicher sein, wer da sendet. Unterschiedlichste Weltanschauungen. So bunt erleben Sie Radio sonst nie. Bleiben Sie dran.
LoRa München, das freie Radio auf der 92,4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92,4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München. Heute zum Thema Welternährung, mit Menschenrechten in kleinen Schritten zu erfolgen. Wie jedes Mal hören Sie im zweiten Teil der Sendung aktuelle Nachrichten und Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen.
Erneut Sand im Getriebe bei Verhandlungen für einen UN-Pakt zu Wirtschaft und Menschenrechten. Vom 21. bis 25. Oktober 2024 sollte sich in Genf unter dem Dach des UN-Menschenrechtsrates zum 10. Mal die zwischenstaatliche Arbeitsgruppe treffen, die beauftragt ist mit den Verhandlungen über ein internationales Menschenrechtsabkommen zur Regulierung von Unternehmen und ihrer Wertschöpfungsketten, kurz auch UN-Treaty genannt. Doch die Sitzung wurde unerwartet auf Dezember 2024 verschoben, was zu logistischen und finanziellen Herausforderungen für die beteiligten zivilgesellschaftlichen Vertreter geführt hat. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei der recht kurzfristig angekündigten Verschiebung durch die ecuadorianische Leitung der Arbeitsgruppe um einen erneuten Versuch handelt, den Einfluss von Gewerkschaften, Bauern- und Indigenenbewegungen, Menschenrechtsorganisationen und anderen Beteiligten aus der Zivilgesellschaft zurückzudrängen. Diese zivilgesellschaftlichen Organisationen hatten sich in den letzten 9 Jahren mit großem Nachdruck an diesem Prozess beteiligt, der seit 2014 unter dem Mandat der UNHRC-Resolution 24/9 in einer Arbeitsgruppe des Menschenrechtsrates verhandelt wird. Ziel dieses verbindlichen Abkommens zu Wirtschaft und Menschenrechten ist ein weltweit einheitlicher Schutz von Bevölkerungsgruppen, die häufig von Menschenrechtsverletzungen durch multinationale Konzerne und andere Wirtschaftsunternehmen betroffen sind. Eine internationale Allianz zivilgesellschaftlicher Organisationen, darunter FIAN International, hat sich am 25. September 2024 in einem offenen Brief an die ecuadorianische Arbeitsgruppenleitung beim Büro der Vereinten Nationen in Genf gewendet. Dabei haben sie sich nachdrücklich gegen die Verschiebung der 10. Sitzung der Verhandlungen ausgesprochen und auf die kritische Bedeutung des UN-Treaty-Prozesses für das Leben von Milliarden von Menschen hingewiesen.
Berliner Agrarinvestor Amateon. Konflikte um Land und Wasser eskalieren. Der Agrarinvestor Amateon Agri aus Berlin hat in Sambia riesige Flächen Ackerland aufgekauft. Die Plantage, meist Soja und Mais, mit der Fläche so groß wie der Bodensee, ist die größte deutsche Agrarinvestition in Afrika. Entgegen der Darstellung der Firma, die lokale Bevölkerung würde durch die Schaffung von Arbeitsplätzen profitieren, entstand auf der aufgekauften Fläche nur eine verschwindend geringe Zahl Arbeitsplätze, zuletzt etwa 250. Wir hatten in früheren Sendungen bereits über den Fall berichtet. Noch im Juni besuchte eine Delegation von Betroffenen mit Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung den Investor in Berlin. Da Amateon ein Gespräch ablehnte, hielt die Delegation mit Unterstützung von FIAN eine Protestaktion vor der Zentrale in der Friedrichstraße ab. Amateon hat nun vor kurzem angekündigt, weiter zu expandieren. Zahlreiche Bäuerinnen und Bauern in Sambia berichten, dass sie aufgefordert wurden, innerhalb weniger Tage ihre Höfe zu verlassen. Roman Herre, FIAN Agrarreferent, beschreibt den Kontext: Die Menschen vor Ort sichern ihre Existenz über den Zugang zu Land und Wasser. Verlieren sie diesen Zugang, verlieren sie ihre gesamte Lebens- und Ernährungsgrundlage. Dies stellt eine klare Verletzung ihrer Menschenrechte dar, der Rechte auf Nahrung, Wasser und Wohnen. Zunächst hatten die lokalen Autoritäten eine einstweilige Verfügung gegen Amateon erwirkt und der Firma verboten, das Land zu betreten. Diese wurde jedoch zurückgezogen, kurz nachdem ein Treffen zwischen Amateon und dem lokalen Chief stattgefunden hatte. In der darauffolgenden Nacht, vom 21. auf den 22. August, erreichten FIAN mehrere Anrufe und Videos von Bauernfamilien. Sie berichten von Gewalt und Zerstörung ihrer Häuser.
Eilaktion Kolumbien. Schrittweise Gewährleistung des Rechts auf Nahrung. Mit der Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen der Guerilla FARC und der Regierung hat Kolumbien am 24. August 2016 mehr als ein halbes Jahrhundert des bewaffneten Konflikts hinter sich gebracht. Aber auch 8 Jahre nach der Unterzeichnung sind zentrale Punkte des Abkommens noch nicht erfüllt, wie die Durchführung einer umfassenden Reform des ländlichen Raums, wodurch einer der Ursprünge des bewaffneten Konflikts behoben werden soll: die ungleiche Verteilung von Land. Auch vereinbarte Mechanismen zur Einbeziehung ländlicher Gemeinden in den entsprechenden Entscheidungen wurden noch nicht umgesetzt. Die Politik orientiert sich bei der Umgestaltung des ländlichen Raums zumeist an der Marktlogik und bevorzugt die Agrarindustrie. Eine Beteiligung derjenigen, die eigentlich Rechte besitzen, erfolgt meist nicht. FIAN unterstützt die Anliegen der ländlichen Bevölkerung in einer aktuellen Eilaktion. Darin wird gefordert, dass unter anderem der geplante Gesetzentwurf Nummer 128 auch tatsächlich verabschiedet wird. wodurch ein sogenanntes nationales System zur progressiven Gewährleistung des Rechts auf Nahrung geschaffen werden soll. Das Gesetz würde das Recht auf Nahrung und Ernährungssouveränität sowie die aktive Beteiligung der ländlichen Gemeinden sicherstellen, um unter anderem Notsituationen und Ernährungskrisen in Kolumbien zu bewältigen. Die Legislative und Exekutive in Kolumbien werden aufgefordert, die Bestimmungen des Friedensabkommens von 2016 einzuhalten und dem Gesetzentwurf 128 nun endlich zu verabschieden und damit die Achtung der Menschenrechte, insbesondere des Rechts auf angemessene Ernährung der kolumbianischen Bevölkerung zu gewährleisten. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich an der entsprechenden Briefaktion beteiligen, die Sie auf der FIAN Homepage unter www.fian.de finden.
Die Weltordnung ist nicht nur mörderisch, sie ist auch noch absurd, weil sie tötet ohne Notwendigkeit. Heute zu Beginn des dritten Jahrtausends ist das tägliche Massaker des Hungers von keiner Fatalität bestimmt. Jedes Kind, das am Hunger stirbt, wird ermordet.
Short Ziegler bei Lora München auf der 92.4.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Herzlich willkommen bei Lora München 92.4 zu einer Stunde Lora International. Diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München. Heute zum Thema Welternährung mit Menschenrechten in kleinen Schritten zu erfolgen.
Offener Brief. Beitragsfreies Schulessen zahlt sich aus. 42 Organisationen, ExpertInnen und BürgerInnen appellieren in einem offenen Brief an die Berliner Landesregierung, die Finanzierung des Schulessens für Grundschüler und Grundschülerinnen in Berlin beizubehalten und auch auf Kitas auszuweiten. Aktiv sind unter anderem der Ernährungsrat Berlin, der Landesschülerausschuss, der Kinderschutzbund Berlin, die Verbraucherzentrale Berlin, das Deutsche Netzwerk Schulverpflegung und FIAN Deutschland. Berlin finanziert als erstes Bundesland in Deutschland ein beitragsfreies Schulessen in der Grundschule. PolitikerInnen der Berliner CDU und SPD stellen diese Praxis nun in Frage. Angesichts der wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Vorteile dieser Investition ist dies kurzsichtig und gänzlich unangemessen. Es widerspricht sowohl den Empfehlungen des ersten vom Bundestag mandatierten Bürgerrats als auch der Expertise führender WissenschaftlerInnen auf diesem Gebiet. Eine vollwertige Ernährung, insbesondere in den früheren Entwicklungsphasen der Kinder, ist die Grundlage einer gesunden Entwicklung und für Chancengleichheit in Bildung und Teilhabe. Studien aus anderen Ländern, die flächendeckend ein kostenloses Schulessen anbieten, belegen den wirtschaftlichen und sozialpolitischen Nutzen.
NGO-Koalition fordert: Generationenkapital muss generationengerecht werden. Die Bundesministerien für Arbeit und Finanzen haben einen Entwurf für das sogenannte Rentenniveau Stabilisierungs- und Generationenkapitalgesetz veröffentlicht. Das Ziel: Die Bundesregierung möchte Renditen von den Kapitalmärkten nutzen, um die gesetzliche Rentenfinanzierung zu ergänzen. Im Entwurf gibt es aber keine verbindlichen Vorgaben, dass der Staat bei seinen Kapitalanlagen menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten berücksichtigen muss. In einer Stellungnahme fordern 10 Nichtregierungsorganisationen verbindliche Vorgaben zum Schutz von Umwelt, Klima und Menschenrechten beim geplanten Generationenkapital. Die NGO-Koalition besteht aus Brot für die Welt, Cora-Netzwerk, Dachverband kritischer Aktionäre, Facing Finance, FIAN, Finanzwende, Fossil Free Berlin, Greenpeace, Südwind und Urgewalt. Auch Vorgaben zur Beteiligung des Bundestags und zur Transparenz der staatlichen Geldanlagen fehlen. Es muss nachvollziehbar sein, wo der Staat dieses Geld anlegt, und der Bundestag muss an diesen Entscheidungen beteiligt werden. Beides sind Mindeststandards für eine angemessene öffentliche Kontrolle der Renteninvestitionen. Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, zu denen sich die Bundesrepublik bekannt hat, erfordern ein klima-, umwelt- und menschenrechtsbasiertes Anlagenmanagement. Auf der Webseite von FIAN Deutschland unter www.fian.de können Sie die Online-Petitionskampagne Generationenkapital, fossile Rendite, nicht für meine Rente unterzeichnen.
UN Human Rights Preisverleihung an die Kampagne für das Recht auf gesunde Umwelt. Die Menschenrechtsorganisation FIAN war zusammen mit vielen anderen Organisationen an einer Kampagne beteiligt, die sich für die Anerkennung des Menschenrechts auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt durch die Vereinten Nationen eingesetzt hat. Zivilgesellschaftliche Organisationen, indigene Völker, soziale Bewegungen und lokale Gemeinschaften hatten sich zusammengefunden, um gemeinsam dieses Menschenrecht auf Umwelt einzufordern und umzusetzen. Durch jahrelange, unermüdliche Bemühungen gelang es der Koalition, dieses gemeinsame Ziel zu erreichen. Im Oktober 2021 wurde das Recht auf eine gesunde Umwelt vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen anerkannt. Im Juli 2022 wurde die Resolution von der Generalversammlung angenommen. Um den Erfolg der Kampagne zu würdigen, die maßgeblich zur Anerkennung des Rechts auf gesunde Umwelt beigetragen hat, wurde der UN-Menschenrechtspreis im Jahr 2023 an die über 1350 Organisationen aus 75 Ländern verliehen, darunter auch FIAN. FIAN und den anderen Kampagnenteilnehmern wurde nun ihr Preiszertifikat übermittelt. Dieses ist auf der Website von FIAN Deutschland unter www.fian.de einsehbar. Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung globaler zivilgesellschaftlicher Zusammenarbeit, dank der es gelungen ist, den dringend notwendigen Schutz unseres Planeten und die Erfüllung der Menschenrechte voranzutreiben.
Radio machen ist teuer. Deswegen...
Lora braucht ihr Geld. Und sie können das steuerlich absetzen. No excuses, aber weiter gutes Radio, das liegt auch bei Ihnen.
Mehr Info unter lora924.de oder Telefon 480-2851. 480-2851.
Sie hörten eine Stunde Lora International mit der Menschenrechtsorganisation FIAN. Die Münchner FIAN-Gruppe stellte Ihnen die Arbeit des Food First Information and Action Networks vor. Heute zum Thema Welternährung mit Menschenrechten in kleinen Schritten zu erfolgen. SprecherInnen waren Ingrid Althoff, Christine Bruckner und Arne Klevenhusen. Wenn Sie Interesse an der FIAN-Arbeit haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Die Telefonnummer des Ansprechpartners für die Münchner Gruppe Arne Klevenhusen ist 089 69 38 14 38. Ich wiederhole: 089 69 38 14 38. Die E-Mail-Adresse der Münchner Gruppe lautet fian@münchen-mail.de. Besuchen Sie FIAN Deutschland im Internet unter www.fian.de bzw. die Münchner Gruppe unter www.fian.de/München. Auf der Seite www.fian.de können Sie sich unter dem Menüpunkt Mitmachen, Aktionen an Aktionen zu den eben beschriebenen Fällen und an weiteren Eilaktionen beteiligen. Dort können Sie die Online-Petition unterschreiben und Protestbriefe herunterladen und verschicken. Auf der Homepage von FIR in Deutschland werden Sie über weitere Themen und über die Arbeit der Lokalgruppen informiert. Auch auf Facebook ist FIR in Deutschland zu finden, und zwar unter www.facebook.com/FIR in Deutschland. FIR in Deutschland in einem Wort. Die internationalen Aktivitäten von FIR finden Sie auf der Website www.fir.org.
FIR hat einen neuen Podcast-Kanal. Menschenrechtliche Themen werden mit spannenden Geschichten, Interviews und Dokumentationen erzählt. Der Podcast kann auf allen einschlägigen Podcast-Plattformen und auf unserer Webseite kostenlos gehört und abonniert werden. In jeder Folge geht es um ein FIR-Thema und verschiedene ExpertInnen kommen zu Wort. Die erste Folge dreht sich um das Menschenrecht auf Nahrung. Warum gibt es so viel Hunger auf der Welt? Wie kann das Menschenrecht auf Nahrung helfen? Was kann man tun, um dieses Menschenrecht zu schützen? In der zweiten Folge steht das Menschenrecht auf Wasser im Zentrum. Was verbirgt sich hinter dem Wasserfußabdruck? Was bedeutet das Menschenrecht auf Wasser konkret und wem nützt es? Welche Pflichten haben Staaten, um das Recht auf Wasser zu schützen? Die entsprechenden Podcast-Links finden Sie auf der FIR-Homepage unter www.firn.de. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf LoRa International.